geplant. Es war ganz heiß. Sie haben mir Sorgen gemacht, dass es zu warm sein wird und so. Und auf einmal haben wir Sorgen gemacht, dass hier weggeblasen wird von einem Windböe. Also Wahnsinn, was alles abenteuerliches Wetter wir haben zurzeit. Und wir können dankbar sein, dass wir ein bisschen Sommerwetter genießen können, auch wenn es manchmal ein bisschen warm ist, und dass wir uns heute auch wach bleiben und gut Gottes Wort aufnehmen. Das ist mein Gebet für uns, und wenn wir sein Wort hier lesen. Wir haben gerade ein Lied oder ein Gebet gesungen. Leite uns her, lenke das Denken, lass mich wissen, was wichtig ist. Ich hoffe, dass du von Herzen das betest. Es gibt so viele Dinge, die wir aufnehmen, tagsüber, ganze Woche, auch im Gottesdienst. Wir müssen wissen, was ist von Gott heute wichtig? Was ist daran? Es ist so, wenn du da stehst und 10 Leute auf dich gleich mit gleicher Lautstärke dich anschreien, dann weißt du nicht, welches ist wichtig? Alle 10, ob es in der Arbeit ist, in der Firma, und alle 10 haben das gleiche Verlangen oder verschiedene Sachen, aber das gleiche Drang, da weißt du, welches mache ich? Was ist dran? Und so redet der Herr nicht. Gott weiß alle deine Nöte, alle deine Schwäche, alle deine Baustellen, und er arbeitet nicht an allem gleichzeitig, weil er kennt dich. Wir sind keine Menschen, die so Multitasking sind. Ich glaube, das ist ein Witz. Multitasking, ich denke, das ist nicht wirklich. Man denkt, man das macht, aber wir können nur auf eine Sache wirklich gleichzeitig konzentrieren. Und auch geistlich. Gott sagt, okay, hier ist was dran ist. Mach den Schritt. Denk nicht an die nächsten 10 Schritte. Mach den Schritt. Und dann den nächsten. Und so leitet der Herr in seiner Ruhe, in seiner Barmherzigkeit uns sehr gerne. Wir sind in Apostelgeschichte in einer Serie über eine ganz wirklich spannende Geschichte von der Gemeinde. Nicht wirklich die Geschichte der Aposteln, obwohl die Aposteln dann die Mitarbeiter sind hier, aber es ist die Geschichte des Heiligen Geistes und sein Werk, sein Wirken in der Ortsgemeinde. Hat er die Ortsgemeinde gegründet durch seinen Geist am Pfingsten im zweiten Kapitel. Und wir haben gesehen, wie eine Gemeinde, wie eine geisterfüllte Gemeinde ausschaut. Und das ist unser Ziel, ist ein vom Geist erfüllten Gemeinde zu sein, dass wir von Gott leiten lassen. Unser Ziel ist nicht ein riesiger Megachurch sein oder so. Wir wollten aber treu, beständig vor dem Herrn leben, zusammenhalten und aus Liebe füreinander und vor allem zu ihm leben. Und dass wir sein Leib vor Ort sind. Und das ist, wo jeder gefragt wird, mitzumachen, mitzudenken. Und wir sehen hier, wie Gott auch wirkt. Nicht nur in der Gemeinde, sondern auch durch einzelnen Diener. Wir haben in Kapitel 8 von Apostelgeschichte von Philippus erfahren, letzte Woche. Philippus war ein Diakon, gerade frisch eingesetztes Diakon. Er hat seinen Mitdiakon sterben sehen. Er wurde getötet, der Stephanus. Und sie mussten alle fliehen. Und heute sehen wir, wie er dem Herrn folgt. Und wir werden einzelne Lektionen hier lernen. Wir haben 4 Lektionen, die wir lernen möchten von Philippus. Und wir haben gesehen, wie er in Samaria war. Warum musste er in Samaria sein? Wie war vorher in Jerusalem? Er war Diakon in Jerusalem. Warum jetzt ist er in Samaria? Weiß jemand von letzter Woche? Jetzt ist wiederholen. Wer hat aufgepasst letzte Woche? Warum ist er jetzt in Samaria? Man kann spicken. Steht da. Gepredigt, aber ja, was? Ja, es kommt ein Befehl später, dass er nach Gaza geht. Aber erstmal ist in Samaria ein anderer Grund. Was? Man sieht, was ist gerade passiert. Stephanus wurde gesteinigt und große Verfolgung. Und was ist der Gemeinde? Tausende von Geschwistern in Jerusalem, was ist dann geschehen? Was? Ja, sie müssen alle zerstreut werden. Hey. Also, genau, sie müssten dann fliehen und in Samaria, in Judäa weiterziehen, müssen ihre Häuser verlassen, alles. Und Gott hat es gebraucht, dass sein Wort weitergegeben wird. Gott wirkt auch durch schwere Zeiten. Und Philippus wurde mitgerissen, musste weiterziehen. Aber Gott gebraucht ihn in Samaria, dass viele durch ihn zum Glauben kommen. Aber jetzt sehen wir, wie Gott ihn weiterzieht. Jetzt kommt der Befehl von dem Herrn Jesus zu Philippus. Und wir sehen in Kapitel 8, Vers 26, dass Gott ihm einen Befehl gibt, einen besonderen Auftrag zu erfüllen. Und wir haben, ich versuche mal eine Zusammenfassung hier zu geben, dass wir einen Lehrsatz haben. Ich weiß nicht, ob es hier funktioniert, Caleb. Es macht nicht mit. Und zwar, Gott gebraucht uns, wenn wir bereit sind zu glauben und zu gehorchen. Zu glauben und zu gehorchen. Wenn wir das machen, Gott ist bereit, uns auch zu gebrauchen. Er möchte dich auch gebrauchen. Warum sage ich das? Also hier ist Philippus, er war in Samaria, aber dann kommt ein Befehl in Vers 26 von Engel des Herrn, steh auf und geh nach Süden auf dem Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der Philippus wird durch einen Engel gerufen, in die Wüste zu gehen. Er hat gerade gesehen, wie Gott ihn gebraucht, wie Menschen zum Glauben kommen. Also volle Erweckung in Samaria. Und jetzt sagt Gott, geh in die Wüste. Was? Wie kann Gott mich in der Wüste gebrauchen? Das macht absolut keinen Sinn. Das erste Mal sagt er, steh auf, das ist der erste Schritt, mach dich auf den Weg. Das heißt, komm weg von deiner Routine, was du gerade machst, auch deine Bequemlichkeit, steh auf und geh hin. Nun, was ist diesem Ort zwischen Jerusalem und Gaza? Also der erste Punkt hier ist, wir sollten zu der Führung des Geistes sensibel bleiben und bereit sein zu gehorchen. Sensibel war Philippus zu dem Wirken des Geistes und zum dem Befehl des Herrn, wenn er ihn berufen hat, weiterzuziehen, seinen Auftrag zu erfüllen. Können wir so viel mit anderen Sachen uns beschäftigen, dass wir die Stimme des Herrn gar nicht hören, weil wir so viel zu tun haben, der Kopf ist voll und dann redet der Herr, vielleicht haben wir das verpasst. Ja klar, Gott kann uns einen riesigen Stoppschild in den Weg machen. Aber der Herr redet am meisten in einer stillen Stimme. In der Stille. Wenn unsere Herzen zur Ruhe kommen. Und ich merke das selber, wenn ich unruhig bin, dann höre ich seine Stimme nicht. Diesen Weg, man sieht hier Jerusalem. Und hier ist Gaza und hier dazwischen, das ist der Weg durch die Wüste. Nun, Samaria ist nördlich davon. Wir sprechen von Jerusalem, nur dass wir uns das Verhältnis wahrnehmen können hier. Von Jerusalem bis Gaza ist so um 75 Kilometer. So 75 Kilometer von hier bis Gaza und irgendwo dazwischen ist er. Nun, wer nördlich von Jerusalem war, dann können wir locker sagen, 60, 70 Kilometer ist er gelaufen, um in die Wüste Gott zu gehorchen. Nun, merk wohl, Gott hat ihm nicht gesagt, was er zu tun hatte. Er sagte nur, geh hin. Okay. Warum hat der Herr das so gemacht? Warum hat Gott nicht gesagt, hey, ich habe einen tollen Auftrag für dich, es gibt einen Mann, ist unterwegs hier und es wird echt, ja. Gott hat das nicht gesagt. Er sagt nur, geh hin. Ja. Gott macht das absichtlich, weil er will, dass wir im Glauben leben, durch den Glauben leben, nicht durchschauen, sondern dass wir wissen, okay, wenn Gott das sagt, dann soll ich das machen. Es geht nicht um, ja, was ich will. Also sicher hätte er hunderte Sachen Ausreden haben können, warum er das nicht macht. Ja, aber diese Menschen zum Glauben konnte ich eine Jüngerschaft mit denen machen und hier ist eine Gemeinde gerade gegründet in Samaria und ich muss den betreuen, ich habe so viel zu tun, Herr, ich kann das nicht. Gott sagt, nee, geh hin. Hey. Ich habe einen großen Auftrag für dich und wir werden sehen, was bei diesem Mann geschehen ist, diesem Kämmerer, ist keine kleine Sache, sondern es war strategisch vom Herrn etwas Großes. Philippus aber musste bereit sein zu glauben und zu gehorchen. Glauben und gehorchen kann man nicht trennen. Sie kommen zusammen. Der sagt, ja, ich glaube, aber zu gehorchen ist ein weiterer Schritt. Dann sollten wir uns fragen, glaube ich wirklich, was Gott sagt? Okay. Und wenn wir etwas tun, sagen wir aus Gehorsam, aber nicht aus Glauben, dann machen wir das nur von mir aus. Okay. Man kann es nennen Gesetzlichkeit oder Menschenfurcht oder was auch immer, aber es ist nicht Glauben. Okay. Glauben und Gehorsam gehen zusammen. Du kannst nicht eine haben ohne den anderen. Und Philippus, unglaublich, okay, dass er im Glauben einfach sich auf den Weg bringt. Wie lange muss der unterwegs sein? Wissen wir nicht. Zu Fuß ist er hier unterwegs? Tagelang? Einen Tag? Mindestens 2 Tage? Und jeden Schritt kam der Gedanke, ist das wirklich richtig? Herr, was machst du mit mir? Ich verschwende mein Leben. Nun, Gott ist aber trotzdem gnädig. Er sagte hier, ich finde es interessant, Gott sagt, es ist hier öde. Der ist öde. Okay? Warum hat Gott diesen kleinen Detail gegeben, dass es öde war? Und das sieht man dagegen jetzt. Okay. Kannst du dir vorstellen, nur Wanderung durch diese Gegend zu machen? Okay. Ich sehe kein Lidl, selbst heute. Okay. Aber damals sicher nicht. Aber Gott sagt, es ist öde. So, er muss sich schon die richtige Schuhe aussuchen, die richtigen Wasserflasche und alles, dass er bereit ist. Okay, es wird schon eine Strecke, wird schon eine Wanderung hier. Genau. Dass er dann bereit ist für diesen Weg. Und das ist auch eine Prüfung. Weil da ist öde, was gibt es dann für mich? Ich soll unter Menschen sein, ich habe Arbeit zu tun. Ich möchte uns fragen, wenn Gott uns einen Befehl gibt, was zu tun, vielleicht kommt es uns stressig vor. Vielleicht kommt es uns aufwendig vor. Vielleicht ist es doch aufwendig. Das sehe ich schon aufwendig. Sind wir bereit, aus Liebe zu unserem Herrn zu glauben und zu gehorchen? Philippus war bereit, mit Hingabe dem Herrn zu dienen. Wo auch immer, wie auch immer, egal wie unbequem es sein sollte. Der Herr hat mich berufen, mache ich. Gott sucht solchen Diener. Ich habe ein Zitat von einem, der sagt, der Herr der Schöpfung hat bestimmt, dass er sein Werk durch uns tun wird. Wenn wir die Führung des Geistes suchen und dem gehorchen, was er für uns will, ist das der Weg, auf dem er die Welt segnet. Sagen, ja, Gott kann segnen. Er segnet es durch Menschen, die bereit sein, ihm zu folgen. Ein anderer sagt, Gottes souveränes Wirken und der Gehorsam des Menschen bringen die Bekehrung, Berührung Gottes in das Leben bedürftiger Menschen. Dass Menschen in Berührung kommen mit uns, die bedürftig sind. Gott macht das und er gebraucht uns. Die Frage ist, wie führt Gott uns heute? Du hast kein Engel des Herrn gehört. etwas zu machen vielleicht, aber wie führt uns heute? Ist er der gleiche Gott? Also er kann tatsächlich durch seinen Geist in uns wehen und wirken, aber nicht, wenn wir uns nicht mit seinem Wort beschäftigen. Wir sollten regelmäßig in seinem Wort sein. Er führt hauptsächlich durch sein Wort. Damals hat Philippus nicht die ganze Bibel gehabt. Jetzt haben wir Gottes ganze Offenbarung, die wir brauchen, abgeschlossen. Alles hier. Und er führt uns durch sein Wort. Und wie oft, wenn ich in meiner stille Zeit Gottes Wort lese und darüber nachdenke, ist Gott dann wirklich am Reden und mir sagen, was daran ist. Auch andere Gedanken für den Tag und Ideen. Wen soll ich anrufen? Für wen soll ich beten? Und Gedanken machen, planen. Gott fügt das alles. Aber nur, wenn ich regelmäßig in seinem Wort bin. Er führt heute durch sein Wort. So, der erste Punkt. Wir sollten zu der Führung des Geistes sensibel bleiben, sein Wort vor allem, dass wir bereit sind zu gehorchen. Zweitens, wir sollen immer in der Lage sein, das Evangelium weiterzugeben. Philippus hier ist unterwegs und wen begegnet er? Diesem Kämmerer. Nun, dieser Kämmerer war ein Eunuch, okay, das ist ein komisches Wort, aber das kommt direkt aus dem Griechischen, Eunukos, das ist jemand, der, ja, einen Kastrierten, die in orientalischen Schlafgemächern beschäftigt ist damals. Und im Umkehrschluss dann war er ein Kämmerer, so ein Staatsbeamter, jemand, der wirklich nicht nur so ein Knecht war, sondern ein Staatsbeamter. Und er sagte hier, dass er war ganz verantwortungsvolle Person war. Er war, er sagte hier, über... Was sagt er hier? Der Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Okay. Im modernen Deutsch der Bundesminister der Finanzen in Äthiopien. Okay. Also schon ein ganz gewaltiger, mächtiger Mensch. Verantwortungsvoll. Nun, ich habe paar Bilder von dem damals, das ist ein Statue, nicht von dem Mann höchstwahrscheinlich, aber von einem Äthiopier, eine Statue, so haben sie ausgeschaut, man merkt schon die Züge, Eigenschaften von Schwarzen, die in Afrika sind, und das war dann, nicht allen waren so, aber das war so ungefähr, vielleicht gleich wie er ausgeschaut hat. Das ist von der ersten Jahrhundert vor Christus, Schätze von Äthiopien. Also könnte es sein, dass ja, ein Jahr, 100 Jahre später, dass dieser Eunuch, dieser Kämmerer ohne Name, solche Schätze dann gesehen hat oder behandelt hat oder getragen hat, wer weiß. Man merkt schon, das Reichtum in Äthiopien damals. Jetzt ist Äthiopien eh bekannt für Hungersnot. Okay. Aber damals war es ein ganz reiches Land. Das sind alle Schätze aus Äthiopien. Nun, dieser Mann, dieser ganz mächtige Mensch, war auch ein gottesfürchtiger Mensch. Er war auf dem Rückkehr von Jerusalem, höchstwahrscheinlich aus religiösen Gründen nach Jerusalem gepilgert. Höchstwahrscheinlich war er Proselyt, weil er später in Kapitel 10 wird ein Nicht-Jude hat sich bekehrt, der Cornelius, das ist eine ganz neue Epoche in der Gemeindealter, neue Gemeindealter könnte man sagen, oder in der Gemeindealter, aber das ist Cornelius. So, dieser Mann war höchstwahrscheinlich ein proselytierter Jude, der dann praktiziert hat. Jemand, der aus Äthiopien sich bekehrt hat zum Judentum. Und was macht er unterwegs? Er liest aus Jesaja, Prophet Jesaja, und zwar Kapitel 23. Nur nebenbei, vielleicht hat die Stelle in Kapitel 56 ihm angesprochen, als Eunuch. Hör das mal zu. Er sagte, Gott sagt, in der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mit sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr den Verschnittenen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe, und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und meinen Mauern einen Platz und einen Namen. Sicher hat er nicht nur ein paar Verse aus Jesaja gelesen, vielleicht hat er ein paar Kapitel später das auch gelesen und wurde angesprochen, hey, ich bin verschnitten, aber sieh, was Gott für mich ein Segen gibt. Wer weiß. Aber was wir wissen, ist, dass er von Gottes Wort angesprochen wurde. Gott hat ihm vorbereitet, das Evangelium zu hören. Das ist so ermutigend zu wissen. Gott bereitet Menschen vor, dich zu begegnen, okay? Dass sie im Herzen bereit sind, von dir das Evangelium zu hören. Und er liest gerade das Evangelium. So beobachtet er diesen Mann in seinem Wagen. Er las den Propheten Jesaja. Und der Geist Gottes spricht zu ihm und sagt, tritt hinzu, schließe dich diesem Wagen an. Also interessant, der Geist Gottes gibt den Anstoß. Vielleicht war er unsicher. Also ich könnte mir vorstellen, wenn er der Finanzminister war, war er nicht ganz allein in seinem ganz kleinen Wagen fahren, sondern höchstwahrscheinlich hat er eine Karawane mitgeschleppt, um sich, ja, die auch, keine Ahnung, in Jerusalem ihm unterstützt hatten. So, hier kommt diese Karawane, okay, der Finanzminister vorbei, sagt, boah, schau das mal an. Und der Geist Gottes sagt, der ist der, okay, geh auf ihm zu. Okay. Gott hilft uns in dem Moment zu wissen, okay, mit denen soll ich reden, das Evangelium weitergeben. Philippus findet dann, wenn er dem Wagen oder dem Mann begegnet, ein Gesprächsthema. Vielleicht hat er gehört, als er Jesaja gelesen hat. Er merkte, er liest die Schriftrolle, er liest die Bibel. Und dann fragt er ihn, verstehst du auch, was du liest? Mit einer Frage zu anzufangen, ist immer eine gute Sache. So gehen die Herzen auf. Er hätte auf ihn kommen können und sagen, bekehr dich jetzt. Okay? Vielleicht kommt das nicht so gut an. Okay? Aber fragt einfach, verstehst du, was du liest gerade? Das macht dem Menschen sein Herz auf. Und er sagte, wie kann ich verstehen, wenn keiner mir das beibringt? Wir merken schon, der Geist Gottes war am Wirken. Wo der Geist am Wirken ist, hat der Mensch eine lehrbare Haltung. Nicht, naja, ich bin Finanzminister, ich kenne mich aus, lass mich in Ruhe. Hey, der Geist Gottes bringt mir bei, ist alles gut. Hey. Nee, er ist lehrbar. Ich brauche jemand. Gott gebraucht anderen Menschen, dass wir im Glauben wachsen oder zum Glauben kommen, aus seinen Werkzeuge. Und dieser Mann war bereit, von einem anderen, ein ganz Fremder. Er wusste nicht, dass Philippus ein begabter Prediger war. Er wusste nicht, dass der Diakon war in Jerusalem und so viel Erfahrung hat. Er wusste nur bloß, dass er Hilfe braucht, dass jemand ihm das zeigt. Nun, der Geist Gottes wirkt. Wir sollten in der Lage sein, das Evangelium weiterzugeben. Das sehen wir hier gerade. Philippus erklärte ihm das Schrift. An dieser Stelle, was er vorliest, ist Jesaja 53. Vielleicht können wir es aufschlagen. Ich möchte, dass wir das Evangelium begegnen. Du sagst, ja, ich kenne das Evangelium, aber lass uns das Evangelium begegnen. Dass wir lesen, was der Eunuch, was dieser Kämmerer, auch gelesen hat. Weil so spricht der Herr durch sein Wort. Jesaja 53, Vers 3, es sagt über Jesus, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt, er war verachtet, wir haben ihn nicht geachtet, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Vers 5. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinem eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Und jetzt die Stelle, die hier in Apostelgeschichte erwähnt wird. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich. Und er tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scheren, und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Diese Stelle hat der Kammerer fasziniert. Und er hat eine schlaue Frage gestellt. Ich bitte dich, fragt er, von wem sagt der Prophet dies? Über wen redet er hier? Von sich selbst oder von einem anderen? Über die Jahrhunderte wurde das immer darüber gestritten. Über wem redet er hier? Im Judentum wird es gesagt, dass es hier über Israel gesprochen wird, was keinen Sinn macht, weil es Israel spricht zu Israel. Aber die Stelle spricht so klar von Jesus, so eindeutig, dass es bis zum heutigen Tag nicht in der Synagoge vorgelesen wird. Jesaja 53. Weil es so klar um Jesus geht. So klar aber, dass der Kämmerer das verstehen konnte. Er bräuchte Hilfe. Philippus war in der Lage, das Evangelium ihm zu erklären, die frohe Botschaft zu erklären. Und ich möchte uns fragen, sind wir in der Lage, mit anderen über Jesus zu erzählen? Du sagst, ja, ich weiß, ich habe die richtigen Worte nicht. Das Evangelium kann man in zwei Sätze sagen. Dass Jesus dich für deine Sünden gestorben ist. Dass wir miese Sünder sind, aber dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Und jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. So simpel ist das Evangelium. Und der Philippus erklärt das auch im solchen klaren Sinn. Er tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigt ihm das Evangelium. Ganz einfach, das Evangelium. Keine Manipulation, wurde nicht überredet, nicht über einen Tisch gezogen, nur das Evangelium geklärt. Ich möchte nur ein paar Stellen erwähnen, wo das Evangelium erwähnt wird. 1. Korinther 15. Kann man aufschlagen, wenn man will, oder auf dem Leinwand es anschauen. 1. Korinther 15. Was ist das Evangelium? Hier wird es im kurzesten Sinn zusammengefasst. 1. Korinther 15, wo Paulus sagt, denn ich habe euch vor allem überliefert, Entschuldigung, Vers 1 sagt er, das ist das Evangelium, das ich verkündige. Und was ist das Evangelium? Vers 3, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich euch empfangen habe, ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach der Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das ist das Evangelium. Zweite Stelle, Markus 1, Vers 14. Wollen wir wissen, was Jesus gepredigt hat? Markus 1, Vers 14. Nachdem Johannes, der Täufer, überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, hier ist Jesu Worte, zitiert, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße. Umkehren, kehr um. Du bist auf dem falschen Weg. Kehr um. Geh weg, kehre den Rücken, deine Sünden und zu dem Retter deiner Seele, zu mir. Tut Buße. Das bedeutet nicht, mein Leben ganz in Ordnung bringen und dann zu Jesus kommen. sondern bereit sein, von deinen Sünden wegzukommen. Gott möchte uns von unseren Sünden retten. Er möchte uns nicht nur einen Zugang zum Himmel geben, so ein Ticket zum Himmel und dann passt es schon. Nein, wir müssen bereit sein, von unseren Sünden gerettet zu wollen. Gerettet werden zu wollen. Gott rettet nicht jemand, der an seinen Sünden festhalten will. Jesus sagt, tut Buße. Apostelgeschichte 2, jetzt in der Apostelgeschichte, man sieht das wieder. Was haben die Aposteln gepredigt? Apostelgeschichte 2, am Ende seiner Predigt sagt Petrus, das ist die Anwendung. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lassen sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Tut Buße und lass dich taufen. So nah sind die zwei zusammen, dass Buße zu tun, sich zu bekehren, ist der nächste Schritt dann, lass dich taufen. Das war die Botschaft der Aposteln. Und Kapitel 3, Vers 19, sagt Petrus wieder, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen von Angesicht des Herrn. Die Botschaft von Jesus ist simpel, aber er redet, er spricht und er spricht direkt zu unserem Willen, unser Willen an und sagt, du musst bereit, dich zu bekehren. Nicht aufgezwungen, aber befohlen. Philippus hat das schlichte Evangelium weitergegeben. Und was Paulus sagt, stimmt. In Römer Kapitel 1, er sagte, ich schäme mich das Evangelium nicht, denn es ist was? Was ist das Evangelium? Es ist die Kraft Gottes zur Errettung. Es ist die Kraft Gottes zur Errettung. Das Wort Kraft ist das Wort Dunameo oder Dunamis. Das ist das Wort, woher wir unser Wort Dynamit bekommen. Aber Dunamis ist das Wort für Können, Fähigkeit. Gottes Evangelium ist fähig, die Herzen zu verändern. Und Philippus hat keine große, unglaublich schöne Rede gegeben. Er hat nur bloß Gottes Wort, das Evangelium, weitergesagt. Er verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Und so schlicht und einfach war es. In einem Satz sagt er das. Und der Mann hat sich bekehrt. Es kommt uns ziemlich rasch vor, weil er sagte, Vers 36, als sie aber auf den Weg vorzogen, kamen sie an einen Wasser. Okay, es ist eine Dürre, eine öde Weg, aber es gab dann Wasser. Ein Weiher, irgendwas, mehr als eine Pfütze. Und er sagte, was hindert mich? Siehe, das ist Wasser. Hey, schau, das ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Also dieser Mann hat das begriffen und er wollte sich taufen lassen. Nun, bei der Vorlesung hat François noch ein Vers dazwischen gebracht. Das ist interessant, weil das habe ich auch in meiner Bibel erst in dem unter den Notizen. Es gibt ich lese es vor, anderen Handschriften, das heißt Manuskripten, weil das alles mit der Hand gemacht wurde, die Bibel wurde damals so kopiert, andere Handschriften fügen hinzu, Philippus aber sprach zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, es ist erlaubt. Und er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das wurde später hinzugefügt, weil es so kurz und prägnant hier geschrieben ist. Und es ist kein Widerspruch, es ist nur eine Bestätigung, was wir wissen von der ganzen Bibel, dass Taufe kommt erst nach der Bekehrung. Es muss klar sein. Römer 10 sagt, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus dem Toten auferweckt hast, bist du gerettet. Mit deinem Mund bekennst. Und so wurde nur als Bestätigung hinzugefügt, okay, er hat gefragt, wenn du glaubst, klar hat Philippus das gespürt und hat, sag mal, gefragt, ob er das glaubt. So geht es bis dann immer noch heute. Okay, willst du dich taufen lassen? bist du wirklich bekehrt? Wenn es noch nicht sicher ist, dann warte mal. Aber bei diesem Mann war es klar. Er war von Gott vorbereitet. Das war wie Obst von dem Baum, kam einfach so. Gott hat ihn bekehrt. Er hat geglaubt. Er sagte, ich glaube. Und so hat er sich taufen lassen. Nun, Gott, vierter Punkt, Gott rettet Menschen noch heute. Gott rettet Menschen noch heute. Nicht nur damals, im ersten Jahrhundert. Er ist noch dabei, Menschen zu ihm zu führen. Und deswegen sind wir auch als Gemeinde da. Dieser Mann, der Kämmerer, wir lernen was von ihm. Er hat sich bekehrt und hat sich sofort taufen lassen. Hier lernen wir einen von den Stellen im Neuen Testament, was in der Urgemeinde wie die Taufe gesehen wurde und praktiziert wurde. Erster Punkt, merkt man hier, die Taufe war der erste Glaubensschritt von einem Neubekehrten. Deswegen praktizieren wir hier in der Gemeinde Glaubenstaufe. Die Bibel spricht nie davon, dass jemand als Kind sich taufen lassen soll. Es gibt keine Stelle in der Bibel, die das lehrt oder wo es Beispiele gibt. Was wir sehen aber, immer wieder, wenn jemand sich bekehrt hat, haben sie sich sofort taufen lassen. Es gibt eine Ausnahme, wer war das? Am Kreuz, der Tscheche am Kreuz. Er hat es nicht geschafft, der Typ. Okay, er hat es nicht geschafft, okay? Das, sich taufen zu lassen, okay? Und Jesus sagt, heute bist du mit mir im Paradies. Klar, die Taufe hat keine Rettungskraft. Aber wenn jemand für Jesus entschieden ist, danach kommt die Taufe. Ich finde es wirklich überraschend, dass der Kämmerer das sofort aufgenommen hat. Also stell dir vor, du bist auf einer Reise von Jerusalem bis Namibia, glaube ich, hieß es damals, der Äthiopien. Okay? Wir sprechen von einer langen Strecke, mehr als 2000 Kilometer. Und du bist auf den Wagen und sagst, hey, das Wasser, ich lasse mich taufen. Okay? Stell dir vor, du bist in Rastatt, du bist unterwegs, bist eine lange Reise in Urlaub. Du fährst von hier bis Malaga in Spanien, das ist ungefähr so weit. Und so mitten auf dem Autobahn, du bist am Rastplatz und dann sagst, stell dir vor, ich gehe auf Toilette und komme zurück und Jen sagt, hey, da ist Wasser. Und sie ist, pitch, das, was machst du? Ich bin gerade ins Wasser gegangen. Ah, super. Also, das ist ziemlich unpraktisch, oder? Man ist unterwegs und dann ist es voll nass. Also, das macht man nicht einfach so. Aber dieser Mann hat vom Herzen den Drang gehabt, hey, ich gehöre Jesus, ich lasse mich taufen. Es ist eine Ansage zu allen drumherum. Ich gehöre Jesus jetzt. Das ist der erste Glaubensschritt von einem neuen Bekehrten. Dieser Mann war wahrscheinlich schon im Judentum postuliert. Aber jetzt war ihm klar, er soll sich den Glaubenstaufe machen. Die Glaubenstaufe war wichtig für die neuentestamentliche Gläubiger, diese Kamera, auch wenn es unbequem war. Also, ich kann mir vorstellen, die Kamera hat jegliche Ausrede, menschlich gesehen, gehabt, sich nicht taufen zu lassen, darauf zu verzichten. Aber das war ihm wichtig, dem Herrn zu folgen, aus Liebe zu ihm, als Gehorsamschritt, der erste Gehorsamschritt, wie ein neuer Baby, der erste Schritt macht, dass er sich taufen lässt. Wir sehen andere Dinge hier von der Taufe. Wir sehen hier, die Form der Taufe wird hingewiesen. Sie haben Wasser gesehen. Sicher hat der Mann eine Wasserflaschen und alles Mögliche dabei, Wasserschläuche und alles mit gehabt. An Besprengung hätte er überall machen können. Aber er sah Wasser. Hey, da kann ich mich taufen lassen. Ich möchte hier hinzufügen, das Wort Taufe, das ist ein griechisches Wort Baptizo, das Wort Baptizo bedeutet untertauchen. Punkt. Weil es kann andere, es kann so, es bedeutet untertauchen. Das ist das Wort an sich. Und der Mann hat Wasser gesehen und sagt, ich will mich taufen lassen. Wenn das mit Besprengung oder so gemacht hätte machen können, wäre alles Mögliche mit Wasserflasche. Ja, schau da an, bisschen Wasser auf den Kopf und dann geh weiter. Ganz bequem. Nee. Ich lasse mich taufen. Und sie sind in dem Wasser hinabgestiegen. sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er lässt sich taufen. Und als sie aus dem Wasser heraufgestiegen ist, war Philippus weggenommen. Wir sehen hier die Form der Taufe. Das ist nicht etwas, das nur irgendwie eine Gruppe so erfunden hat. Das ist der Lehre der Schrift. Baptizo, Baptisten, Taufe ist untertauchen. Und drittens, wir sehen die Dringlichkeit der Glaubenstaufe. Dieser Mann war klar. Die Taufe ist nicht etwas, das ich einfach mache, weil ich will, sondern er hat dich was wie aufgedrungen gefühlt. Ich muss mich taufen lassen. Er fand das eine erste Priorität vor alles anderen. Ich lasse mich taufen. Also, was ist mit diesem Mann geschehen? Wir sehen ihn nicht mehr im Neuen Testament, nie mehr erwähnt. Wir kennen seinen Namen nicht. Was ist mit ihm geschehen? Auch wenn im Neuen Testament nichts, was hier sagt. Wir wissen nicht, ja, also er geht weiter. Es gab keine Gemeinde da in Äthiopien. Was hat er gemacht? Das ist interessanterweise, wenn du Kirchengeschichte liest, ist gibt's in Äthiopien ganz früh in die Kirchengeschichte. Also in der erste, bis Anfang des 2. Jahrhunderts gab es schon Gemeinden in Äthiopien. Stell dir vor, so früh gab es schon Gemeinden. Wäre es möglich, dass der Kämmerer was zu tun hat, gehabt hat? Bestimmt. Er kommt zu glauben, er lässt sich taufen, er geht weiter, er erzählt von Jesus, was geschieht? Es werden Ortsgemeinden. So macht der Herr. Wir sehen hier vom Anfang bis Ende, von Philippus bis zu den Kämmerer, Gott ruft uns zu glauben und zu gehorchen. Wenn man lang im Glauben ist, ja, glaub weiter. Gehorche dem Herrn, Schritt für Schritt. Gott möchte dich gebrauchen, anderen zu Jesus zu führen. In deine Familie, in deine Nachbarschaft, in der Arbeit. Wenn wir glauben und gehorchen. Und wenn jemand neu zum Glauben kommt, so fängt es an. Du glaubst und du gehorchst. Du folgst ihm. Die Anwendungen sind hier klar. Ich möchte dich fragen, kennst du den Herrn Jesus aus deinem Herrn? Bist du wie diese Kämmerer, bevor er Philippus begegnet hat? Vielleicht bist du nicht sicher, dass du Gottes Kind bist. Es ging mir so jahrelang. Ich habe hunderte von Predigten gehört in der Kindheit. Aber war unsicher, dass ich Jesus als meinem Herrn kannte, bis ich 15 war. Und wenn du nicht sicher bist, würde ich sagen, komm auf mich zu. Können wir miteinander reden? Und dass du das sicher machst. Gott möchte, dass du sicher bist, dass du sein Kind bist. Ich möchte fragen, lebst du in Gehorsam zum Herrn? Wie stehst du zu dem Glaubenstaufe? Das ist nicht etwas, das nur als Gebräuche unserer Gemeinde ist. Das ist etwas, das biblisch gelehrt ist und befohlen wird. In zweierlei Weise. Eins ist natürlich befohlen. Petrus sagt, tut Buße und lass dich taufen. So, er gibt dir den Befehl. Kennst du den Herrn? Hast du dich taufen lassen als gläubiger Mensch? Wenn nicht, dann lebst du in dem Sinne nun gehorsam. Und auch als Gemeinde müssen wir gehorchen. Jesus sagt zu dem Jünger, als in den letzten Minuten, vor er in den Himmel gefahren ist, er sagte, geh hin und mach zu Jüngern und taufe sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also das heißt, wir haben den Befehl als Gemeinde. Und wenn wir das nicht ernst nehmen, dann leben wir in Ungehorsam. Wir müssen auch glauben und gehorchen. Ja, die Gesellschaft sieht es anders, es muss so und so anpassen. Nee, muss glauben und gehorchen. Und als Gemeinde dann, dass wir sagen, okay, macht sie Jüngern, wir predigen das Evangelium. Jemand zum Glauben kommt, er lässt sich taufen. Als ersten Glaubensschritt, an dem Herrn zu folgen. Also, es gibt so viel hier an dieser Stelle. Ich muss sagen, bin echt begeistert von der Stelle. Und wir können das weiter mitnehmen. Ich möchte dich wirklich empfehlen. Lass die Stelle weiter in dir wirken. Bitte lass diese Stelle nicht zu Ende kommen nach der Predigt und dann gehst du weiter. Das ist so wie wo das Samen auf dem Weg kommt und der Teufel kommt und schnappt es alles weg. Lass es nicht sein. Lass die Stelle in dir sitzen. Lass es wirken. Lass es gären und frag dem Herrn, was bedeutet das für mich, was ich tun sollte, damit ich im Glauben und Gehorsam lebe. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Wort Kraft hat und Herr, ist aktuell für uns in 2023. Gib uns, Herr, lehrbare Herzen. Gib mir ein lehrbares Herz, oh Herr, diese Stelle ernst zu nehmen und zu praktizieren und bereit sein, auch unbequemen Situationen dein Wort weiterzugeben oder ja, mich, ja, was auch immer es bedeutet, zu opfern, damit ich dir folge. Lass uns sensibel sein zu deinem Geist, der in uns weht, dass wir wissen, mit wem wir reden, wann wir reden, dass wir nicht Möglichkeiten verpassen, für dich zu reden. Oh Herr, lass uns als Gemeinde wirklich das ernst nehmen. Wirke du in uns durch dein Wort. Amen.